Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag allerseits, es ist Dienstag, der 18. Januar. Herzlich willkommen zum Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Lückenhafte Abstimmungsbotschaft zum neuen AKW Mühleberg. Die Gegner prüfen eine Beschwerde. Für eine andere Welt und ein anderes Gesellschaftssystem. Blick auf das Forum «Das andere Davos». Und zuletzt Volksaufstand in Tunesien, Einzelfall oder Modellfall für andere arabische Staaten. Am Mikrofon begrüßt Twilmar Roll.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Der Berner Regierungsrat sagt Nein zum neuen Kernkraftwerk Mühleberg. Er wolle auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz setzen, sagte Energiedirektorin Barbara Ecke-Jenzer heute vor den Medien. Deshalb lehne er, im Gegensatz zum Grossen Rat, einen Ersatz des AKW Mühlebergs ab. Aus Sicht der Kantonsregierung ist die Atomkraft veraltet, teuer und unnötig. Das Risiko eines Unfalls sei zwar gering, könne aber nicht völlig ausgeschlossen werden, sagte Ecke-Jenzer. Zudem sei die Entsorgungsproblematik trotz intensiver Suche auch nach 40 Jahren immer noch ungelöst. Die Berner Stimmberechtigten entscheiden am 13. Februar darüber ab, ob sich der Kanton Bern beim Bund für ein neues AKW einsetzen soll. Mehr zur Abstimmung über das neue Kernkraftwerk hören Sie später im Rabe Info. Die Schweiz soll mögliche Gelder vom gestürzten tunesischen Präsidenten Ben Ali blockieren. Das fordert die Außenpolitische Kommission des Ständerates vom Bundesrat. Und das fordern auch zwei unabhängige Kläger, die bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige eingereicht haben. Gegenüber Radio DRS sagten die zuständigen Bundesdepartemente, man werde die Klagen und die Blockierung von Konten prüfen. In Tunesien ist 3 Tage nach dem Sturz von Präsident Ben Ali eine Übergangsregierung vorgestellt worden. Zwar gehören ihr auch Oppositionspolitiker an, doch 6 Führungskräfte der alten Garde bleiben im Amt. Noch ist unklar, ob die aufgebrachte Menschenmenge diese Regierung anerkennt. Mehr zur Lage in Tunesien und mögliche Auswirkungen der Proteste auf die Region hören Sie später in dieser Sendung. Ehud Barak verlässt Israels Arbeiterpartei. Nach einem Richtungsstreit will Verteidigungsminister Ehud Barak eine neue Partei gründen. Mit ihm treten weitere 4 Abgeordnete aus der Arbeiterpartei aus. Ziel der Parteigründung sei es, weiterhin in der Regierungskoalition zu bleiben. Denn der linke Parteiflügel hatte verlangt, die Koalition mit dem rechten Hardliner Benjamin Netanyahu aufzukündigen. In erster Linie, weil Netanyahu die Friedensgespräche mit den Palästinensern blockiere. Ehud Barak will aber die Regierungskoalition nicht verlassen. Laut ihm ist die neu gegründete Partei in der politischen Mitte angesiedelt. Sie sei zionistisch und demokratisch. Der ehemalige haitianische Diktator Jean-Claude Duvalier ist zurück in Haiti. Und ging es nach Menschenrechtsorganisationen, soll der heute 59-Jährige in Haiti wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt werden. Ob es aber zu einem Gerichtsverfahren kommt, ist noch alles andere als sicher. Ein Prozess gegen den Ex-Diktator sei zwar möglich, sagte der haitianische Regierungschef Jean-Max Bellerive. Allerdings liegt das Gerichtssystem des verarmten Karibikstaats 1 Jahr nach dem verheerenden Erdbeben immer noch am Boden. Das Terrorregime von Baby Doc Duvalier dauerte von 1971 bis 1986 und kostete rund 30.000 Menschen das Leben. Und noch zum Wetter. Heute ist es sonnig, zumindest vorerst. Am Nachmittag ziehen dann vermehrt Wolken auf. Es bleibt aber weitgehend trocken bei um 8 Grad. Morgen Mittwoch ist es veränderlich mit teils etwas Niederschlag bei 3 Grad. Donnerstag und Freitag ist es wechselhaft mit zeitweise etwas Schneefall und mit Biese wird es wieder kälter bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Das Komitee Nein zum neuen AKW Mühleberg fordert, dass die Abstimmungsbotschaft zum neuen AKW nochmals überarbeitet wird. sie sei lückenhaft und informiere die Stimmbevölkerung nicht über alle Aspekte der Abstimmung. Am 13. Februar entscheidet das Berner Stimmvolk, ob sich der Kanton beim Bund für ein neues AKW Mühleberg einsetzen soll. Nun aber wurde bekannt, dass es dabei nicht nur um den Bau eines neuen AKWs, sondern auch um den Bau eines Zwischenlagers für radioaktive Abfälle geht. Darüber müsse die Stimmbevölkerung detailliert informiert werden, fordern die Gegner der Abstimmung und prüfen, Beschwerde einzureichen. Mehr dazu im folgenden Bericht. Die Angaben im Abstimmungsbüchlein seien lückenhaft und müssten deshalb überarbeitet werden, meint das Komitee Nein zum neuen AKW Mühleberg. Denn, wie aus den Unterlagen der Berner Kraftwerke BKW hervorgeht, geht es am 13. Februar nicht nur um den Bau eines neuen AKWs in Mühleberg, sondern um sehr viel mehr, sagt die Berner SP-Grossrätin Nadine Massart.
Wir stimmen am 13. Februar auch darüber ab, ob wir ein neues Zwischenlager wollen in Mühleberg neben einem allfällig neuen AKW. Also es geht auch darum, ob der Atommüll in Zukunft in Mühleberg gelagert wird, und zwar in einer großen Dimension. Wir wissen nicht, wie lange der Müll dort gelagert wird, weil wir haben noch heute kein Endlager, also keine Möglichkeit, diesen zu entsorgen.
Dass die BKW in Mühleberg neben dem Atomkraftwerk auch ein Zwischenlager plane, geht aus dem Rahmenbewilligungsgesuch der BKW hervor. In der Abstimmungsbotschaft, die der Berner Grosse Rat verabschiedet hat, wird davon nichts erwähnt.
Es gibt offene Fragen, zum Beispiel in Bezug auf die Größe dieses Lagers, auf die zeitliche Dimension, auf die Menge des Abfalls, der dort gelagert würde, zur Radioaktivität des Materials. Das sind Fragen, die aus unserer Sicht eigentlich beantwortet werden müssen.
Diese Informationen dürfe man den Stimmberechtigten nicht vorenthalten, meint Nadine Massart.
Wir sind der Ansicht, dass das sehr entscheidend ist und dass das eine relevante Information ist für die Bevölkerung. Wir sind der Ansicht, dass der Kanton, dass wir alle die Bevölkerung mit einer umfassenden Informationskampagne noch vor dem Abstimmungstermin informieren sollten, was das eben für Konsequenzen wären, wenn es ein solches Zwischenlager gäbe.
Noch diese Woche will das Komitee Nein zum neuen AKW Mühleberg entscheiden, ob sie Beschwerde gegen die Abstimmungsbotschaft einreichen. Das Komitee besteht unter anderem aus Vertretern der SP, Grünen und Grünliberalen, der Gewerkschaft Unia und zahlreichen Umweltorganisationen.
95,6. Rabe Info.
In einer Woche beginnt das Jahrestreffen des World Economic Forums WEF in Davos. Nächstes Wochenende findet ebenfalls ein internationales Wirtschaftsforum statt. Allerdings nicht von Konzernchefs, sondern von Vertretern der Arbeiterschaft. Am Forum Das andere Davos in Basel sprechen sie über Perspektiven und Möglichkeiten der sozialen Bewegungen in der ganzen Welt. In zahlreichen Workshops und Podiumsdiskussionen werden über verschiedene Aspekte der globalen Arbeitswelt und über eine gerechtere Wirtschaftsordnung diskutiert. Die Details im Bericht von Michael Spar.
Für eine andere Welt, für ein anderes Gesellschaftssystem. So wirbt Das andere Davos für das internationale Forum in Basel. Vertreterinnen und Vertreter vor allem aus Gewerkschaftskreisen bieten Workshops zu Themen des Arbeitskampfs in der globalisierten Wirtschaft an. Konkret erzählen sie von ihren eigenen Erfahrungen. Ein wichtiges Thema sind die Auswirkungen der staatlichen Sparmaßnahmen wegen den Folgen der Finanzkrise. So sprechen Vertreterinnen der Studentenbewegung in England oder Italien, wie Maurizio Coppola vom Forum Das andere Davos ausführt.
Italien gab es eine Mischung zwischen Reform des Bildungswesens, einer Regierungspartei, die immer wie mehr auf Selbstlegitimität basiert. Und dort gab es auch eine ganz wichtige Mobilisierung, die eigentlich dazu geführt hat, dass sowohl die Arbeiterinnen von den Fabriken von der Fiat wie auch die Erdbebenbetroffenen, aber auch die Studierenden sich zusammengefunden haben und gegen diese Regierung und gegen die Sparprogramme protestiert haben. Oder auch, wie wir sie in Frankreich erlebt haben, mit der Rentenerhöhung, die ganze Mobilisierung. Das wird zum Beispiel ein Workshop sein. Ein anderer Workshop ist zum Thema arbeitender Migration. Auch da können wir feststellen, dass in den Ländern Europa eine ähnliche Entwicklung stattfindet, nämlich ein Migrationsregime, die immer wie mehr auf die Arbeitskraft fokussieren, also das, was wir eigentlich in den 50er, 60er Jahren gehabt haben, dass das wieder aufkommt, dass soziale Grundrechte der Migrantinnen angegriffen werden.
Seit 11 Jahren findet die Veranstaltung «Das andere Davos» in der gleichen Zeit wie das Davoser WEF-Jahrestreffen statt. Auch das Weltwirtschaftsforum wird von Wirtschaftsleuten dominiert, allerdings vor allem von Arbeitgebervertretern. Zu einem Treffen zwischen dem WEF Davos und dem anderen Davos kommt es jedoch laut Maurizio Coppola nicht.
Wir gehen von der Annahme aus, dass die Interessen, die in Davos vertreten werden, nicht Interessen sind der meisten Leute, der großen, breiten Bevölkerung. Und diejenigen, die in Davos sind, die werden ihre Strategien, um die Herrschaft und ihre Herrschaft eigentlich auch zu bestätigen, entwickeln dort, austauschen auf internationaler Ebene. Und das andere Davos, wie gerade eben, auch ein internationales Forum darstellen, in dem diejenigen Leute, die in den verschiedenen Ländern ausgebeutet werden, unterdrückt werden und eben Opfer sind, sozusagen in dieser ganzen Politik, dass sie sich austauschen können. Wir denken nicht, dass eine Zusammenführung der Interessen möglich ist und darum wird es auch keinen Austausch geben mit dem Davoser Forum.
Die Organisationen, die sich am Forum «Das andere Davos» treffen, können nicht die gleichen weltbewegenden Entscheidungen treffen wie die Staatschefs und Wirtschaftsleader am WEF in Davos. Trotzdem besteht die Hoffnung auf gewisse langfristige Effekte der Veranstaltung «Das andere Davos» in Basel.
Es ist natürlich schwierig, aber in einer defensiven Position große strategische Entscheide zu treffen, wie diejenigen, die am WEF teilnehmen, das machen können. Das ist weniger möglich, aber es ist natürlich immer eine längerfristige Perspektive, dass man eben über den einfachen Austausch auch auch Initiativen starten kann. Und wir stehen auch in einer defensiven Phase, in einer schwierigen Phase, weil sich eben auch durch die vollständige Parlamentarisierung der linken politischen Organisationen diejenigen Organisationen, die außerhalb bleiben, die nicht mitmachen in einem solchen Herrschaftssystem, dass sie natürlich voller Schwierigkeiten sind. Und darum ist das andere Davos in erster Linie ein Austauschforum, in dem aber natürlich auch Möglichkeiten bestehen, Initiativen zu starten.
Was soziale Bewegungen auslösen können, zeigt sich im Moment in Tunesien. Da verschiedene Vertreterinnen aus Nordafrika und von Migrantenorganisationen aus Ländern mit vielen Einwanderern aus dem Maghreb dabei sind, wird Tunesien, wenn auch nicht offiziell geplant, sicher ein Thema sein.
Ich glaube, Tunesien ist eine sehr wichtige Erfahrung, die wir gerade erleben, die eigentlich zwei Sachen zeigt. Einerseits gibt es Hoffnung, man sieht, soziale Mobilisierungen können zu Veränderungen führen. Wir müssen nicht alles annehmen, was passiert. Und ich glaube, die sozialen Probleme, die in Tunesien herrschen, Arbeitslosigkeit, Rentenpreise für Nahrungsmittel, das sind Gründe, die auch in anderen Ländern aufkommen. Auf der anderen Seite zeigt aber auch die Mobilisierung in Tunesien die große Notwendigkeit einer organisierten Politik. Wenn eine Revolte, eine Mobilisierung nur auf die Kritik basiert, dann ist es sehr schwierig, auch längerfristig sozusagen eine positive Kritik zu formulieren. Es muss immer auch Perspektiven geben einer Veränderung. Und das fehlt zum Beispiel im Moment in Tunesien in meinen Augen.
Sagt Maurizio Coppola vom Forum «Das andere Davos». «Das andere Davos» findet nächstes Wochenende vom 21. bis am 23. Januar statt und ist öffentlich. Das genaue Programm kann auf der Internetseite www.otherdavos.net nachgelesen werden.
Rabe Info 95,6.
Der tunesische Präsident Ben Ali musste sich dem Volkszorn beugen. 25 Jahre lang hatte Ben Ali und sein Clan Tunesien mit eiserner Hand regiert, nun musste er abdanken. Der Sturz des Präsidenten ist ein Meilenstein in der arabischen Geschichte. Er zeigt, dass auch Betonregime durch das Volk zu Fall gebracht werden können. Und tatsächlich sprang der Funke über. Es folgten Solidaritätskundgebungen in Ägypten, Algerien, Jordanien und dem Jemen. Wird der Fall Tunesien die Region nachhaltig verändern? Hat Tunesien einen Flächenbrand entfacht? Oder aber sind die Proteste in anderen arabischen Staaten nur kleine Strohfeuer, die durch staatliche Repression schnell wieder unterdrückt werden können? Das fragte ich Hadi Ostri, Maghreb-Experte der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin.
Ich glaube, dass es im Moment noch zu früh ist, davon zu sprechen, dass sich ähnliche Entwicklungen wie in Tunesien auch in anderen Ländern realisieren. Was sicherlich bemerkenswert ist, dass im Jemen oder auch in Ägypten viele Jugendliche, die auch keine Perspektive haben und arbeitslos sind, angestachelt wurden und den gleichen Weg gehen wollen.
Viele Länder werden ja seit Jahrzehnten von autokratischen Herrschern und deren Clans regiert. Durch ihr Volk hielten sie sich eigentlich zumindest bis jetzt für unangreifbar. Denken Sie, das wird sich jetzt ändern?
Ich denke, dass viele der Herrscher und der Regime in sich gehen werden. Denn eines zeigt das Beispiel Tunesien ja ganz deutlich. Allein wirtschaftliches Wachstum und einigermaßen gesicherte Sozialleistungen, wie Tunesien sie hatte und was es zum beispielhaften Musterland machte, reichen nicht aus, um auf Dauer den Freiheitswillen und den Willen, sich auch politisch zu äußern, negieren zu können oder unterdrücken zu können.
Also das, was die Leute fordern, ist in erster Linie auch mehr Meinungs- und Pressefreiheit.
Genau das, denn über die Jahre hinweg, und ich denke, das war sicherlich auch in Anführungsstrichen das Erfolgsrezept der Regierung, dass man ja doch erheblichen Wohlstand im Vergleich zu anderen Ländern in der Region hatte, der Bereich der persönlichen Freiheiten recht groß war, aber dass das am Ende halt nicht ausreichte.
Sie haben gesagt, an den Protesten sind vor allem junge Leute beteiligt. Welche Rolle spielen da die neuen Medien?
Ich glaube, man kann sagen, die sogenannte Jasmin-Revolution, wie sie jetzt in Tunesien stattfand, war insbesondere auch eine Revolution der neuen Medien wie Facebook und Twitter. Denn die Kommunikation und die Mobilisierung der Jugend, der Austausch von Informationen, gerade auch bei den Demonstrationen, der fand vor allem über Facebook statt, wo man sich verabredet hat, wo man sich auch gegenseitig Mut zugesprochen hat. Auch jetzt die letzten Abende und Nächte, wo Milizen Ben Ali scheinbar immer noch durchs Land ziehen, werden Sicherheitshinweise ausgetauscht. Also ich denke, dass die neuen Medien sind ein ganz entscheidender Faktor bei diesen ganzen Dingen, die jetzt passieren.
In Tunesien gibt es ja keine Oppositionsparteien, die in der Politik größeren Einfluss haben derzeit. Besteht da nicht Gefahr, dass der eine autokratische Herrscher durch den anderen abgelöst wird? Oder sind da Chancen für eine Demokratisierung da?
Ich denke, mittelfristig sind diese Chancen da. Zum einen einfach mit Blick auf die gesellschaftlichen, intellektuellen Eliten, die das Land ja durchaus hat. Aber Sie haben sicher recht, im Moment befinden wir uns in einer Art Machtvakuum. Es gibt kaum Parteien jenseits des RCD, die in der Lage wären, überhaupt von ihrer Struktur und Programmatik eine echte Alternative darzustellen. Das heißt, auf der einen Seite drängt die Zeit, man muss relativ schnell jetzt mit einer überzeugenden Regierungsmannschaft eine Regierung der nationalen Einheit schaffen. B, man muss auch innerhalb politischer Bewegungen sich wirklich entwickeln und erstmal Strukturen und Programmatik schaffen. Das wird sehr schwierig, vor allem, weil es gilt, die Islamisten abzuwenden.
Sind die Islamisten eine große Gefahr?
Ich sehe das in der Quantität nicht. Nur es ist natürlich so, dass sie über Strukturen verfügen, insbesondere außerhalb des Landes, die funktionstüchtig sind. Und von daher ist der Druck, dass andere Parteien, andere Gruppierungen, säkulare Gruppierungen sich mobilisieren und strukturieren, umso größer.
Jetzt von Tunesien nach Ägypten. Sie haben es bereits angesprochen. In einem halben Jahr stehen dort die Wahlen an und Präsident Mubarak hat bereits gesagt, er wolle nochmals antreten, obwohl er bereits seit über 30 Jahren regiert. Sind dort große Proteste zu erwarten?
Also ich denke, dass wenn man dem Beispiel Tunesien folgen will, dass sicherlich viel frustrierte junge Erwachsene Demonstrationen und Proteste organisieren. Man darf nicht vergessen, dass im Fall Ägyptens natürlich auch die muslimische Bruderschaft eine große Rolle spielt, die diese Proteste sicherlich auch mit anheizen wird. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass Mubarak sicher versuchen wird, und das hat er ja auch schon angekündigt, durch die Erhöhung der Subventionen für Grundnahrungsmittel einen soften Wahlkampf zu führen und auf die Bevölkerung zuzugehen.
Denken Sie, in den Ländern, in denen Proteste stattfinden, es könnte Reformen geben? Derzeit wird ja vor allem mit verschärfter Repression reagiert.
Also ich glaube, das ist wieder die Lektion, die man jetzt sicherlich von Tunesien sehen wird. Und die Amerikaner haben das ja auch sehr deutlich angemahnt. Es wird sicherlich Reformen geben. Die Frage ist immer nur, wir hatten und haben in der Region immer wieder Phasen, zeitweiser Liberalisierungstendenzen, Liberalisierungspolitiken, die wurden dann ganz schnell wieder zurückgefahren, wenn man merkte, dass diese Reformen in die Richtung laufen könnten, dass das Regime sich dadurch abschafft. Auf der anderen Seite wird es natürlich die Frage der Zivilgesellschaft sein, die wir ja durchaus in manchen Ländern haben, die die Regierung auch in Frage stellt, unter Druck stellt, dass diese Reformen dauerhaft sind und nicht nur wieder punktuell gesetzt werden.
Einschätzungen von Hardy Ostri, Maghreb-Experte der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Morgen um 11 gibt's dann wieder die aktuelle Sendung. Nachhören kann man das Info jederzeit auch im Internet, denn Podcast gibt's auf www.rabe.ch. Zum heutigen Info beigetragen haben Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Ahl. Einen schönen Tag, macht's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.